Birne und Hilleke, der Podcast von Contemporary Brass Music. Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend haben wir mittlerweile hier. Herzlich willkommen bei Birne und Hilleke. Ja, Georg, um was geht's heute?
Ja, guten Abend erstmal. Es geht um Perfektion, was immer das auch heißen mag.
Ja, beziehungsweise um Nicht-Perfektion. Wir haben uns heute das Thema Perfektionismus vorgenommen und würden das gerne auffächern, weil es nach meinem Dafürhalten beim Spielen oder bei Konzerten ein Riesenproblem verursacht. Umgekehrt aber beim Üben eben auch, aus ganz anderen Gründen. Und ich finde natürlich, ich sag mal, ich bin der geborene Perfektionist und habe mir das über die letzten 20 Jahre mühsam abtrainiert, weil es beim Spielen natürlich das Tor zur Hölle ist. Ne?
Das ist so, ja. Ja, schon. Also die Unterscheidung ist ganz wichtig, üben oder spielen. Also üben, wenn man für sich was auscheckt und spielen ist, wenn man auf der Bühne ist oder auch sogar im Studio. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, ich bin da eher wahrscheinlich das Gegenteil wie du. Ich lerne langsam immer nicht perfekter zu arbeiten, aber immer genauer, immer ein bisschen präziser zu arbeiten. Alles ein bisschen exakter zu nehmen. Der Hintergrund ist ich mache gerade recht viel Home-Recording, so für mich zum Spaß. Und da sieht man natürlich am Bildschirm ganz genau, wo habe ich jetzt welchen Ton wie gespielt. Wie war der Anfang, wie war das Ende und so weiter und so fort. Und da lernt man die Sache von einer ganz anderen Seite zu betrachten, nämlich von außen zu betrachten. Die subjektive Wahrnehmung ist oft eine ganz andere. Und aber durch die Objektivierung kriegt man dann schon einen ganz guten Eindruck, was wirklich Sache ist. Und das kann man natürlich durchs Recorden oder auch durchs Üben, durch verschiedene Techniken, da hast du ja auch irgendwie einige Videos dazu gemacht, sich das aneignen, dass man, wenn man dann eben auf der Bühne spielt, dass das so gut wie möglich oder im Rahmen der Möglichkeiten dann auch präsentiert werden kann.
Ja, aber da sind wir auch schon beim Thema, weil auf der Bühne geht es eben nicht. Also meine Erfahrung ist, je perfekter ich etwas auf der Bühne präsentieren möchte, desto größer ist der Druck. Und zwar ist das ein destruktiver Druck, meiner Meinung nach. Da tickt auch nochmal jeder anders. Aber also eine Live-Performance perfekt zu spielen, ist nahezu unmöglich.
Ja, generell muss man einfach mal festhalten, Musik und Perfektionismus passt einfach nicht zusammen. Das gibt's nicht.
Ja, genau. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass natürlich auch die Genres da extrem unterschiedlich mit umgehen. Ne? Also wenn du zum Beispiel ein Jazz-Trompeter bist und du möchtest perfekt spielen und du bist Solist und du improvisierst, dann ist das natürlich unmöglich. Weil Improvisation lebt davon, dass du Dinge modifizierst, umänderst, erfindest, spontan änderst. Das heißt, das ist im Prinzip das Gegenteil von Perfektionismus. Und deswegen ist es auch so witzig, dass ich dann Jazz-Trompeter gelernt habe, weil das bin ich eigentlich gar nicht von meiner ganzen Persönlichkeit. Ja. Es war irgendwie eine schöne Charakterstudie oder eine Charakterausbildung für mich. In der Klassik sieht es aber teilweise ganz anders aus, finde ich. Natürlich wird erwartet,
ja, dass wir eine Beta, ne? Ja, zumindest wird einem das so suggeriert und es gibt natürlich auch Protagonisten, da meint man, das ist perfekt und die haben natürlich auch an sich und an ihre Umgebung den allerhöchsten Anspruch. Ob das jetzt immer so zuträglich ist, das ist eine andere Geschichte, aber ich habe es schon auch selber persönlich erlebt bei Studioproduktionen mit großem Orchester, wo natürlich die Fehlerquote irgendwie jetzt eine ganz andere ist, wie wenn du jetzt mit einem Kammerensemble im Studio bist, dass wir oft Sachen gespielt haben, wo wir das Gefühl gehabt haben, ja, das passt und dann hat es an einer anderen Stelle irgendwo nicht gepasst und dann kaum haben wir mal was versemmelt, kam aus dem Regieraum, ja, jetzt war's gut und wir also, ja, okay, Ja, aber das war anscheinend doch nicht so wichtig, wie wir gespielt haben. Und noch eine andere Story. Ich habe mal eine Produktion gespielt, eine ganze Woche lang, mit einer berühmten Sängerin. französische Arien, viel Cornett in A musste ich das spielen und waren einfach viele Noten zum Teil und mir ist nach dem Konzert, also das Konzert wurde live mitgeschnitten, die Generalprobe wurde live mitgeschnitten, ist auch eine CD auf den Markt gekommen, also die kann man kaufen mit Vesedina Kasarova, ist mir nach dem Konzert oder nach einem Stück im Konzert aufgefallen, dass ich die ganze Woche lang einen Ton immer falsch gespielt habe und es hat aber niemanden interessiert. Mhm. Hat aber auch keiner gemerkt, also es war jetzt nicht so entscheidend und habe mir auch gedacht, ja, gut, ist jetzt so.
Who cares? Also das ist ja aber ganz oft genau. So. Also die Frage ist ja auch immer, du musst ja erstmal Perfektion definieren. Da sind wir bei einer schon fast philosophischen musikalischen Frage, weil es gibt ja musikalische Kontexte, wo es perfekt ist, wenn es nicht perfekt ist.
Sondern ja, wo es, also, das, da kommt es wirklich auf
da ganz viele energetisch
und vor allem auch sein. Ja, dann kommt es auch auf den musikalischen Geschmack an. Das ist auch eine ganz große Sache, die da mit reinspielt.
Richtig.
Das empfindet ja auch jeder anders. Ist, also gerade also, Timing-Geschichten, wenn man da zu früh spielt, zu spät oder auf den Punkt, das ist nicht richtig und falsch oder perfekt und nicht perfekt. Da gibt es einfach, da kann man drüber diskutieren.
Ja, aber wenn du unter Blechbläsern, unter Perfektion, dann ist ja erstmal immer Technik gemeint. Das meine ich aber erstmal gar nicht. Weißt du, es ist ja ein Riesenunterschied, ob du jetzt eine Beethoven-Symphonie spielst oder einen Morricone-Soundtrack oder so ein Italo-Western, Morricone-Soundtrack. Das sind ja völlig unterschiedliche Genres. Und wenn du jetzt irgendwie mit der Trompete da irgendwie ein bisschen zu hoch oder zu tief bist, bei einer Beethoven-Symphonie, dann ist das irgendwie nicht cool. Aber wenn zum Beispiel, wenn du so eine Italo-Western-Melodie auf der Trompete richtig schmutzig nagelst und das stimmt nicht hundertprozentig, aber die Energie ist richtig und der Sound ist geil, dann kann das absolut perfekt sein. Mhm. Das sind ja natürlich so kleine, wie soll ich sagen, Genre, Definition, worüber man sich dann natürlich ausgiebig unterhalten und austauschen kann. Ne? Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Aber mir persönlich ist es immer lieber, wenn ich eine passende Energie habe und einen tollen Sound, als eine technische Perfektion. Also es gibt alte Basie-Platten, wo gekiekst wird wie sonst was. Und das ist so druff und das ist so geil. Wie gesagt, Morricone hatte ich gerade schon erwähnt, da genau das Gleiche. Das wäre schlechter, wenn man es technisch perfekt spielen würde. Weißt du, wie ich meine?
Ja, definitiv. Ja, man muss aber auch unterscheiden zwischen Studioaufnahmen und Live-Aufnahmen. Und wenn ich eine Studioplatte höre und da ist ein Kickser drauf, dann würde mich das schon stören. Also, weil das kann man ganz leicht verhindern. Wenn ich aber weiß, das ist eine Live-Aufnahme und so, und da passieren mal Ungenauigkeiten, da stört mich das überhaupt nicht. Ja, obwohl es heute auch technische Möglichkeiten gibt, Live-Aufnahmen so zu bearbeiten, dass es dann quasi wie eine Studioaufnahme dann klingt, nur das Bild ist halt dann dazu. Also es liegt auch daran, dass viele Sachen vorproduziert sind oder dann im Nachhinein auch ausgebessert werden, dann kann man das dann reinschneiden. Also es gibt da ganz viele Tricks. Und das ist aber auch das Problem auch von YouTube oder auch Internet oder Instagram, dass viele Sachen, die man sieht, irgendwie einfach nicht echt sind. Ja. Und dadurch wird aber einem suggeriert, ja, die Leute, die spielen perfekt oder das klingt so geil. Ja, aber das ist zu 99% oft einfach nachbearbeitet. Und das muss man einfach auch klipp und klar sagen, dass das vieles, also nicht fake ist und so, aber dass das oft einen falschen Eindruck erweckt und das ist zum Teil einfach nicht in Ordnung. Ja, klar. Weil es halt wieder den Druck auf uns alle erhöht und jeder glaubt dann, ja, es muss alles immer perfekt sein. Nein, überhaupt nicht.
Georg, sorry, dass ich hier kurz ins Wort fahre. Kannst du mal deine Kamera ausmachen, dann haben wir ein bisschen mehr Headroom hier in der Internetbandbreite.
Jo, sorry.
Ja, genau, perfekt. Ja, klar. Da habe ich ja auch schon ein paar Videos zu gemacht, ne? Dass Leute sich natürlich dann mit anderen vergleichen. Und das ist natürlich teilweise totaler Kokolores. Weil es halt alles produzierte Sachen sind. So. Und da geht heute halt einfach wahnsinnig viel. Andererseits, also ich wollte heute vor allen Dingen mal ansprechen, mit der eigenen Erwartungshaltung, ne? Mit der eigenen perfektionistischen Erwartungshaltung, wie man da live mit umgeht. Und das Ding ist halt, du bist dann immer in der Zukunft. Du bist nie im Hier und Jetzt. Und das verursacht dann automatisch, dass es weniger perfekt ist. Und wenn du natürlich dann beim Konzert irgendwie Fehlern hinterher trauerst, das ist das gleiche Problem. Dann bist du in der Vergangenheit. Ne? Und ich glaube, die ganz große Kunst ist es, bei der Musik im Hier und Jetzt zu sein. Vielleicht so 1-2 Sekunden in der Zukunft, aber eben nicht 10. Und weil dann entstehen die Fehler. So, wenn du nicht konzentriert bist, wenn du nicht im Flow bist, wenn du im Flow bist, dann ist dir Perfektion egal. Weil das spielt ja alles keine Rolle mehr, weil du in der Musik drin bist. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, finde ich. Und dann erreichst du von alleine das bestmögliche Ergebnis. Ob das dann perfekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber viel besser wird es dann halt auch nicht.
Ja, und das Entscheidende ist, wirklich im Moment zu sein. Ja, und dadurch entsteht einfach eben genau dieses Erlebnis, worum es geht. Erstmal für dich selber und dann natürlich dann auch fürs Publikum. Weil du hast in dem Augenblick keine andere Chance, als im Moment zu sein, weil sonst ist der erstens der Moment weg und zweitens irgendwie, da hast du halt einfach irgendwas gemacht und ohne Bezug zur Sache was bringt das einem? Ja, darum geht es auch gar nicht oder soll es auch gar nicht darum gehen. Und Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, das macht überhaupt nichts. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es trotzdem nach wie vor immer schwierig. Es ist nicht leicht, in den Flow reinzukommen, also in den Zustand reinzukommen, wo man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, wie gut man ist oder wie gut man zu sein hat oder wie perfekt man spielen muss. Es gibt natürlich 1000 Gründe, die das torpedieren können. Ne? Aber ich glaube, das sollte das Ziel sein bei einem Live-Auftritt, dass man versucht, so gut wie möglich zu spielen, aber in dem Augenblick mehr geht halt auch nicht. So.
Das ist halt aber dann auch in Ordnung.
Ja, genau. Absolut. So ist es.
Ja, also ich hatte jetzt Anfang des Jahres einen Gig, der ging über 4 Stunden, also war zumindest irgendwie die Ansage. Und dann denke ich mir schon, ja, okay, viel Programm. Ja, dann, aber es hilft ja nichts. Du kannst dir nicht die Kraft einteilen. Es macht keinen Sinn, irgendwie was zu sparen oder irgendwie auf dem Höhepunkt hinzuspielen. Oder weil jedes Stück verdient es, so gut wie es geht, in diesem Augenblick gespielt zu werden, von allen. Und dann entwickelt sich eine Energie in der Band, die sich aufs Publikum überträgt. Ja, und was war? Wir haben gespielt wie die Hölle. Ein Stück nach dem anderen, eins anstrengender wie das andere, aber völlig scheißegal. Wir hatten unseren Spaß dabei, die Leute sind auf den Tischen gestanden zum Schluss und es ging trotzdem irgendwie alles. Ja, jeder hat gekämpft, jeder hat geschwitzt, jeder hat um sein Leben gespielt, aber das war einfach super schön, das Erlebnis zusammen innerhalb der Band und natürlich auch mit dem Publikum. Und das macht auch das aus, das Ganze. Ja, alles andere ist ja völlig, ist nicht relevant. Also das interessiert mich auch nicht. Mhm. Ja, wenn ich auf die Bühne gehe, versuche ich, um mein Leben zu spielen. Weil eine andere Chance haben wir eh nicht. Und alles andere, wie gesagt, da kann man gleich zu Hause bleiben.
Ja. Naja, also da sind wir vielleicht wieder bei einer neuen Sichtweise, weil man kann natürlich eine perfekte Attitude haben. Ne? Und da sind wir ja auch schon wieder, da sind wir dann auch beim Arbeiten und so. Das ist was ganz anderes. Also es geht viel mehr darum, finde ich, zu versuchen, so gut wie möglich, also nahezu perfekt, eingestellt zu sein, vorbereitet zu sein, gut gearbeitet zu haben. Ja? Da macht halt eine perfektionistische Einstellung, also im Grundsatz, wesentlich mehr Sinn als beim Live-Musizieren.
Ja, unbedingt. Also ja, das ist die Voraussetzung dafür, dass es live natürlich auch dann überspringen kann.
Ja, genau. So. Und da muss man sich an die eigene Nase fassen. Und das kennen wir ja alle. Also da sollten wir viel mehr einen perfektionistischen Anspruch haben, wie ich jetzt, wenn ich eine Stunde zur Verfügung habe, wie ich den nutze. Ob ich die Hälfte nur rumdattle oder ob ich wirklich mit dem Kopf dabei bin. Ja. So. Und darauf haben wir Einfluss. Das ist aber für mich, die Schraube ist halt viel größer, an der man drehen kann, als beim Gig da irgendwie irgendeiner Erwartungshaltung gerecht zu werden.
Ja, klar, klar. Vor allem beim Gig ist es viel zu spät. Also die Arbeit musst du zu Hause machen, die musst du Jahre, Jahrzehnte vorher schon machen und dann kann da auch was passieren und dann hast du auch die Möglichkeit, was rauszulassen, was in dir steckt. Wenn nichts da ist, dann kann auch nichts rauskommen. Ja, und das fängt natürlich mit der Einstellung an, wie gehe ich an die Sache ran, arbeite ich professionell, arbeite ich so, dass mich das Arbeiten auch weiterbringt oder ist es auch nur hier Zeitverschwendung, wie übe ich, mit welchen Vorsätzen gehe ich ans Üben ran, wie reflektiert bin ich beim Üben, ist es irgendwie wie, ich sag's mal ganz salopp, wie auf dem Klo sitzen und einfach irgendwie was raushauen oder ist es halt wirklich durchdacht mit Konzentration, mit Plan und dann kann da auch irgendwie was wachsen in einem und dann hat man später die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.
Ja, aber das ist natürlich alles mühsam, das ist alles auch nicht so einfach, das kostet Kraft, das kostet Energie und die muss man halt bereit sein aufzubringen.
Wir müssen ja sowieso üben. Es hilft ja alles. Und dann nutze ich doch die Zeit so gut ich kann, weil ich habe nur diese eine Zeit, ich habe nur dieses eine Leben, ein bisschen pathetisch gesagt. Und ich muss doch, ich bleibe doch meine Verpflichtung der Sache gegenüber, der Musik gegenüber oder mir selber auch gegenüber, zu versuchen, das bestmöglich aus dem Ding rauszuholen.
Ja, klar, Georg. Und, ich bin da komplett bei dir. Nur, jeder hat natürlich unterschiedliche Prioritäten und ich merke das gerade an meinem Leben auch. Man hat verschiedene Lebensphasen und mir fällt das im Moment schwer, bin ich ganz ehrlich, weil ich andere Interessen habe, die dazugekommen sind, andere berufliche Schwerpunkte. Mir fällt das Üben gerade sehr schwer, mich da gut zu konzentrieren. Und dann muss man natürlich seine Strategie vielleicht ändern, muss andere Dinge üben, hat auch weniger Zeit zur Verfügung. Aber im Grundsatz bin ich ja komplett bei dir. Die Frage ist halt immer, wo soll das Ganze hinführen? Und letzten Endes führt es ja immer zum Auftritt. Es führt ja immer zu einer Leistung auf einer Bühne oder auf einer Platte. Und ich habe bei mir eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Früher war mir das immer wahnsinnig wichtig, super zu spielen. Das hat meistens dann zum Gegenteil geführt. Und mittlerweile versuche ich, dass es mir egal ist. Also wirklich egal. Der Gag ist, natürlich ist es dir sowieso nicht egal. Gut spielen willst du ja immer.
Ja.
Aber wenn du sehr gut spielen willst, dann sind das genau die 20% so viel, die dich zumachen. Und wenn du 95% abrufen willst und du gehst doch mit einer Einstellung von 95% da dran, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du diese 95% auch kriegst. Habe ich so für mich festgestellt. Wenn ich aber mit 110% daran gehe, also mit einer überschüssigen Energie, versaut mir das oft den ganzen Abend und ich kann nur 85% oder 90% abrufen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also, aber ne? Das sind natürlich auch Erfahrungswerte, die man im Laufe der Jahre sammelt. Wann überpaced man oder wann ist man irgendwie von der Energie zu weit runter? Also das sind halt Sachen, die kann man nicht vorher üben. Das muss man durchs Auftreten und durch die Situation lernen. Wie näher ich mich meinem Idealzustand immer weiter an? Das ist ja auch ganz klar. Und zurück zum Üben. Wenn Schüler zu mir kommen, dann versuchen sie natürlich immer ihre beste Seite zu zeigen. Ja, und das klappt natürlich nicht. Und dann sagen sie, ja, zu Hause hat aber das geklappt. Na ja, sage ich immer, das interessiert mich nicht. Ich weiß, dass du das kannst, das hört man. Das ist natürlich auch ein bisschen der Erfahrung geschuldet, die ich mittlerweile habe. Aber ich sage immer, mir geht es darum, zu sehen, wie du arbeitest. Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du mit Problemen um? Was machst du, wenn du gerade irgendwie ein bisschen am Ziel vorbei geschossen hast? Hast du da eine Strategie, wie du dich wieder auf den richtigen Weg bringst? Das ist das Entscheidende, was ich sehen will. Und nicht, ob jetzt das C3 gekommen ist oder nicht, das interessiert mich nicht.
Hm. Ja klar, da bin ich bei dir. Ja klar.
Trotzdem. Ja, aber weißt du, das ist halt so diese Erwartungshaltung, die man selber an sich hat. Ja, ich habe geübt, also muss es auch gut sein. Ja, klar, wenn ich gut geübt habe, dann bin ich auch gut, dann kann ich es auch entsprechend abliefern. Aber natürlich muss man erst rausfinden, was ist gut üben? Das haben wir ja früher im Studium auch nicht gewusst, was gut üben heißt. Ja, das sind halt auch irgendwie Sachen, Das hat man nicht von heute auf morgen, oder die allerwenigsten haben das von heute auf morgen, ja, dass man das macht und dann hat man auch sofort einen Ertrag. Und das ist ja bei uns sowieso nochmal eine ganz andere Baustelle, das mit der Arbeit und mit dem Ertrag.
Ja, aber ich glaube, den Punkt mit dem Üben, ich glaube, den haben wir jetzt wirklich gemacht. Da, finde ich, lohnt es sich, das 100% von sich zu erwarten oder zumindest daran zu arbeiten, dass man diese 100% an den Tag legt. Es ist natürlich nicht jeden Tag möglich, aber wir müssen es zumindest wollen. Ja, wir müssen es vorhaben. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Ich präzisiere das mal ein bisschen. Also natürlich nicht 100% am Gesamtleistungsvermögen, sondern dass wir halt aus jeder Situation, die jeden Tag neu ist, immer versuchen, 100% rauszuholen. Das ist zum Teil Tagesform abhängig und auch wochenmäßig unterschiedlich, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Aber jetzt nicht denken, ja, gestern habe ich super gespielt, ich muss heute das gleich wieder abrufen. Dann geht es heute ein bisschen schlechter. Also muss ich halt trotzdem schauen, dass ich aus dem, was gerade im Moment da ist, das Beste raushole. Und das ist das Entscheidende.
Ja, und das ist das Gegenteil übrigens von, ist eigentlich das Gegenteil von Perfektionismus. Weil du ja versuchst, auf die Situation zu reagieren. Also du hast keine vorgefertigte Vorstellung, sondern dein Handling der eigenen Arbeit wird situativ angepasst. Natürlich immer mit einem Optimum. Ne? Du möchtest immer das Optimum rausholen, aber das würde ich jetzt nicht als Perfektionismus bezeichnen, sondern es ist im Prinzip ein, das wird jetzt echt interessant,
das ist vernünftiges Arbeiten, würde ich sagen.
Ja. Aber mir geht es gerade nur diesen Begriff zu schärfen. Aber weil der Begriff Perfektionismus ist für mich ein bisschen negativ konnotiert. So als kreativer Typ, als kreativer Arbeiter ist der für mich eher negativ konnotiert.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber lange Zeit war der für mich was Erstrebenswertes. Und mittlerweile ist er das überhaupt nicht mehr. Weil dieser Punkt, situativ auf etwas zu reagieren und da das Beste rauszuholen, ist natürlich auch, man möchte natürlich auch dann das Optimum aus der Situation rausholen, aber das ist für mich, naja, fast das Gegenteil von Perfektionismus, weil ich keine vorgefertigte Vorstellung habe, wie es zu sein hat, sondern ich reagiere in diesem Zeitpunkt auf die Situation. Und das ist was ganz anderes. Da sind wir viel eher beim Thema Improvisation oder kreative Modifikation von Strategien, von Arbeitstechniken, auch von der inneren Einstellung. Aber weißt du was? Genau dann sind wir im Flow. Das ist nämlich der Punkt.
Ja, und das ist der bestmögliche Zustand, wenn man in der Lage ist, in der Situation auf jede Situation reagieren zu können. Ja. Also es betrifft ja irgendwie ganz banale Sachen wie Timing oder Tempo. Dann ist halt im Gig, während des Gigs das Tempo auf einmal anders. Oder der Dirigent macht eine andere Bewegung und das Orchester reagiert anders und dann musst du natürlich dabei sein. Und wenn du natürlich auf deinem Standpunkt beharrst, ja, dann bist du der Einzige. Ja, Intonation ist auch so eine Sache. Ja, also es gibt keinen, der recht hat.
Richtig.
Es ist immer ein Reagieren und aufeinander hören. Und das sind halt so diese Momente, da muss man wach sein. Da braucht man viel Energie dafür und da müssen die Antennen geschärft sein für solche Sachen. Und dann kommt man in den Flow und dann ist man im Moment. Weil wenn du da nicht im Moment bist, ja, dann kannst du sowieso vergessen, dann bist du irgendwo, aber nicht da, wo du gerade sein sollst. Ja. Und das sind aber die entscheidenden Momente und das sind die richtig schönen Momente dann, wo man danach auch sagt, hey, cool, das hat super funktioniert und da waren wir zusammen und das hat so geklungen und da haben wir gut gestimmt und dann hat das und das gepasst. Dann hat man eine gemeinsame Sache und dann überträgt sich das natürlich sowohl nach innen wie auch nach außen.
Ja. Ja. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Also, es ist halt einfach ein Stück Weg, was man da zurücklegen muss. Ich meine, wir sind jetzt ja auch beide Mitte 40. Das fällt natürlich mit den Jahren leichter.
Ja.
Weil man halt auch mehr versteht, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Mit Mitte 20 haben die meisten da noch keinen blassen Dunst von. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch gar nicht immer so richtig nachvollziehen können, was wir meinen. Und da habe ich sogar Verständnis für. Weil das alles Dinge sind, die man sich selbst erarbeiten muss. Da können wir jetzt...
Ja, das muss man... Ja, und das muss man auch selber erleben.
Ja,
das, genau. Das kann man auch nicht irgendwie planen oder vorhersehen, oder man kann sich nur darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann, indem man gut vorbereitet ist, indem man sein Handwerk beherrscht, indem man gut eingebettet in die Musik, in die Musiker, und dass man in der Lage ist, gut zu kommunizieren, sowohl außerhalb wie auch innerhalb der Musik, und dann kann sowas passieren.
Ich habe übrigens eine schöne Geschichte, wie ich letztes Jahr nochmal auf mich selbst reingefallen bin. Ich musste Aushilfe spielen bei einer Coverband, und die hatten so einen Udo Jürgens Medley. Und es ging irgendwie los auf einem D3. Und das war direkt nach der Pause. Und das wollte ich perfekt anbieten. Ich wollte den Ton vorher im Kopf, im Ohr haben, ne? Es war wirklich 1, 2, 3, 4, du, so, ne? Es kommt eine schöne Geschichte. Bin ich auf meinen eigenen Perfektionismus reingefallen, Georg. Und ja, es ist so geil, es ist so geil. Ich habe mich richtig darauf gefreut, ne? Ich war super vorbereitet, hatte den Ton im Ohr und habe mich super gefühlt. Das war geil, jetzt wird er richtig schön genagelt, ne? Und dann habe ich das D3 auch richtig genagelt. Soll ich dir was sagen? Das hätte aber eigentlich ein Dess sein müssen.
Ah. Okay. Gut.
Das heißt, ich war so sehr davon überzeugt, dass das ein D ist, auf das ich mich jetzt da vorbereiten muss, dass ich genau das nicht gemacht habe, was viel wichtiger gewesen wäre, nämlich im Hier und Jetzt zu sein.
Ja.
Ich kann dir nicht sagen, warum ich dachte, dass das ein D sein muss. Wahrscheinlich, ich höre ganz gut, wahrscheinlich habe ich irgendwie die Originalaufnahme noch im Kopf. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe mich danach so schwarz geärgert, weil es ist eine Situation, die kannst du nicht mehr reparieren. Ne? Du bist da in der ersten, musst 4 Schläge lang irgendwie fortissimo ein fettes D aushalten. Wenn es dann kein D ist, sondern hätte eigentlich ein D sein müssen, ist halt schlecht. So.
Also ja, wenigstens war es dir laut, oder?
Es war ein fettes D, ja.
Ja, wie sagt der Malte immer so schön, if wrong, then strong.
Ja, es war so herrlich. Vor allem, ich habe es dann auf dem dritten und vierten Schlag, habe ich es überhaupt erst gehört, ne? Weil die Hörsituation war auch komisch. Und dann dachte ich mir echt nur so, fuck me sideways, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was bist du für ein Drecksamateur, dass dir so eine Scheiße passiert, ne?
Herrlich. Die anderen waren zu tief.
Herrlich. Das ist so ganz einfach. Hab ich mich köstlich amüsiert, wirklich. Also, naja, so kann es halt gehen.
Ja, hilft nichts. So ist es. Life is life. Und auch schon mal beim Schlusston vom Musical.
Das war ein schönes.
Ich glaube, irgendwie Spamalot oder so, Schlusston Fizz 3. Letzter Ton, letzte Vorstellung. Ja, völlig egal. Ich hau dann einfach gespielt um mein Leben, und dann war es halt ein E3. Also ein ganz Ton zu tief, aber ja, es war laut.
Ja. 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 Naja, das sind ja so die schönen Situationen. Naja, aber letzten Endes, es bleibt halt eine Herausforderung, und aber man muss halt immer dranbleiben. Also man muss mit seiner Einstellung im Flow zu sein, immer dranbleiben, weil das ist das Gegenteil von Perfektionismus und das Gegenteil von einer negativen Erwartungshaltung, beziehungsweise, ich muss es umformulieren, von einer vermeintlich positiven Erwartungshaltung, die dann ganz schnell zu einer negativen werden kann. Weil, wenn du natürlich perfekt an die Sache, mit Perfektionismus an die Sache rangehst, ärgerst du dich umso mehr, wenn du das dann umlegst und dann bist du wieder in der Vergangenheit und dann ist die nächste Gurke vorprogrammiert.
Genau.
Das ist ja das Ding. So.
Also ich gehe mittlerweile mit der Einstellung ran, dass mir klar ist, dass Fehler passieren werden. Und dann passiert mal irgendwas, irgendwann, du weißt eh nie, wann was passiert, aber dann interessiert es dich auch nicht, weil du ja weißt, okay, ja, es gibt nicht den perfekten Abend, es gibt nicht den perfekten Durchlauf, es passiert irgendwas, irgendwann, ja gut, völlig egal, einfach weiter.
Ja.
Ja, da gibt's, das ja macht so frei im Kopf, das ist das Entscheidende. Ja, ja, du hast dann wirklich die Kapazitäten, dich um die Musik zu kümmern.
Ey, und da gibt es ja auch die berühmtesten Beispiele. Ich meine, ich habe den Friedrich auch schon im Konzert den Haydn, die Durchführung vom Haydn irgendwie so mäßig anbieten sehen. Und also ein paar, was wirklich ein paar Sachen umgehauen hat. Und dann hat er einen dritten Satz gespielt, wo ich dachte, das ist hier, also es ging halt nicht besser, weißt du?
Hm.
So. Hm. Und das ist halt genau der Punkt so. Also du musst danach halt immer wieder. Du musst immer wieder dich in die Lage versetzen, dass es gewesen ist und jetzt ist halt jetzt so.
Ja.
Und darum geht's halt.
Ja.
Es ist halt, ja. Guck mal, da sind wir heute, haben wir doch heute mal ein paar schöne Ausflüge gemacht in die Psyche eines Trompeters.
Psyche,
ja. Ja, also letzten Endes ist es ja nur Psyche.
Ja, viel. Ganz, ganz, ganz
zumindest,
viel.
Zumindest auf der Bühne.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen Deckel drauf, Georg. Vielen, vielen Dank.
Alles klar, Manuel. Ja, danke dir, gerne.
Ich packe euch wieder alle Links unter den Podcast beziehungsweise unter das Video und dann hören und sehen wir uns. Nee, wir hören uns im Moment nur noch. Nächsten Monat. Also, macht's gut, ne? Ciao, ciao.
Ciao, ciao.